Willkommen.
Sie haben Post.
Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt. Folge 9. Mutter-Tochter-Gespräch, wieder bei Rotwein, aber diesmal in der Wohnung von Inga Lührsen. Auf dem Tisch liegt das aus Hollywood zurückgeschickte Skript von Wolfgang Raupach. Die Schleusenwärter. Kriminalhauptkommissarin Lührsen hat Kuvert und Skript aus dem Bremer Kriminaltheater mitgenommen. Ist das jetzt Mark Twains Geschichte? Fragt sie die Tochter. Ist er deshalb mit Christina Raupach nach London geflogen? Helen Reinders stellt ihr Rotweinglas ab. Denkst du, dass ich eifersüchtig bin? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nichts über eure Beziehung. Ich hatte ja nicht einmal gewusst, dass du deinen ehemaligen New Yorker Lover als Mark Twain geheiratet hast. Ich meine, als du damals deinen Au-pair-Job in Toronto aufgegeben hattest und nach New York gegangen warst, da habe ich auch nicht viel erfahren darüber, was euch beide erst zusammen und dann wieder auseinandergebracht hat. Wo habt ihr eigentlich geheiratet? Auf einem Schiff. Auf einem Schiff? Naja, Helen Reinders greift wieder nach dem Glas und leert es in einem Zug. Er hatte sich einen amerikanischen Pass mit neuem Namen besorgt, einen gefälschten Pass natürlich, aber einen sehr gut gemachten und einen sehr teuren. Jetzt musste er nur noch deutscher Ehemann werden, damit er hier sicher mit dieser neuen Identität leben kann. Dabei habe ich ihm geholfen. Wie? Auf einem Schiff? Die Tochter steht auf, um sich eine neue Flasche Wein aus dem Vorrat der Mutter zu holen. Erst nachdem der Korken plopp gemacht hat und beide Gläser aufgefüllt sind, fährt sie, jetzt eher belustigt, fort. Wir trafen uns in Rotterdam. Dorthin kam er mit seinem originalen Pass. Dann begann das Versteckspiel. Wir gingen davon aus, dass seine Ausreise bei den Sicherheitsbehörden in den USA sämtliche Alarmglocken würde läuten lassen. Er wusste, dass er unter dauernder Beobachtung stand, seit sein Kollege und Freund Edward Snowden die Alarmglocken in sämtlichen internationalen Medien hatte klingeln lassen. Mutter und Tochter lassen ihre Weingläser klingeln. Ich hatte die Weiterreise vorbereitet. 2 Tickets für eine Rundreise in der Luxus-Passagierkabine eines Frachtschiffes von Bremerhaven über Rotterdam durch den Nord-Ostsee-Kanal bis St. Petersburg, dann zurück über Helsinki und Rotterdam wieder nach Bremerhaven. Nur, dass ich in Bremerhaven als Single an Bord ging und der Reederei zuvor den romantischen Wunsch vorgetragen hatte, mich von ihrem Kapitän auf hoher See mit meinem amerikanischen Freund trauen zu lassen. Der Ehemann in Spe, so war das mit der Reederei verabredet und so war das auch von mir gebucht, würde in Rotterdam zusteigen, seinen amerikanischen Pass dabei haben und nach Trauung und Rundreise mit mir nach Bremerhaven zurückkehren, um dann mit mir in Bremen bis ans Ende unserer Tage zusammenzuleben, in guten und in schlechten Zeiten. »Das ist doch Quatsch«, sagt die Mutter und versucht sich nicht zu verschlucken. »Das gibt's bloß in Geschichten auf dem TV-Traumschiff«, sie hustet. »Du brauchst Geburtsurkunde«, Ehefähigkeitszeugnis, Aufenthaltsbescheinigung bei ausländischen Bürgern, einen gültigen Reisepass oder Personalausweis. Und du brauchst einen Standesbeamten aus dem Herkunftsland. Der Kapitän ist nämlich keiner. Stimmt, die Tochter grinst. Den musste ich mir besorgen. Darauf hatte die Reederei bestanden. Und da kam mir die Änderung in der niedersächsischen Ausführungsverordnung zur Ausführung des Personenstandgesetzes im Jahr 2009 zu Pass. 11 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Niedersachsen erhielten im Juni 2010 in Laatzen die entsprechende Ausbildung und damit das Recht zur amtlichen Eheschließung. Eine der Bürgermeisterinnen ist eine ehemalige Schulfreundin. Nein, doch! Sie kam mit Mark in Rotterdam an Bord und fuhr mit bis zur ersten Schleuse im Nord-Ostsee-Kanal. Da waren wir schon ein Ehepaar. »Ihr habt eine Bürgermeisterin bestochen?« Das war nicht nötig. Ich hatte ihr klaren Wein eingeschenkt. Sie tat es, weil sie mein Motiv akzeptierte, einem politisch Verfolgten zu helfen. Das gibt's noch, Inga. Sogar in der niedersächsischen Provinz. Der Kapitän gab jedenfalls seinen Segen. Er war so angetan, dass er uns zu einem Festessen mit seiner Besatzung einlud. Und ich kehrte als deutsche Ehefrau mit einem amerikanischen Ehemann namens Mark Twain zurück an die Weser. Aber du bist nicht Frau Twain geworden. Und ich bin auch nicht bis an das Ende meiner Tage Ehefrau. Nein, ich habe, was man ja schon seit längerem darf, meinen Namen schlicht behalten. Du bist ja nach Trennung von Papa auch wieder Frau Lürsen geworden und nicht Frau Reinders geblieben, nicht wahr? Inga Lürsen schluckt. Und wer ist auf die Idee mit dem Schiff gekommen? Lenin. Lenin? Inga Lürsen verschluckt sich erneut und muss husten. Na, eigentlich Mark. Wie heißt er denn wirklich? Was du nicht weißt, macht dich nicht heiß. Hab dir schon als Kind gesagt, dass ich das für einen blöden Spruch halte. Aber gut, wie kam Mark auf Lenin? Lenin reiste bekanntlich 1917 konspirativ zur russischen Revolution in einem plombierten Eisenbahnwaggon von der Schweiz durch Deutschland, dann per Fährschiff von Sassnitz ins schwedische Trelleborg und von dort weiter über Finnland nach St. Petersburg. Das hatte Mark schon immer fasziniert. Unsere konspirative Trauung sollte nach seiner Vorstellung eigentlich auf so einer Sassnitz-Fähre stattfinden. Aber da fand ich bald heraus, dass die bloß noch sporadisch fahren, kaum noch Fracht und noch weniger Passagiere. Der Ukraine-Konflikt und der Wirtschaftsboykott gegen Russland hat den Fährbetrieb fast zum Erliegen gebracht. Und du kannst mir glauben, da war die Luxuskabine von Kapitän Züllmanns Frachtschiffdienst einfach verlockender. Ihr habt dann aber nie zusammen gewohnt. Ich war Überzeugungstäterin, wenn du so willst. Ich habe Mark geholfen, weil ihn die Amis haben wollen. Genauso wie die seinen Freund haben wollen, der jetzt in Moskau festsitzt, ausgerechnet dort. Mark hat gesagt, sie seien beide Konspirateure einer neuen Revolution. Einer Revolution, die noch nicht einmal richtig ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist, obwohl sie ihr Bewusstsein und ihre Lebensumstände unaufhaltsam verändert. Was denn für eine Revolution? Die digitale Revolution natürlich. Sie seien aber beide Konspirateure gegen den Machtmissbrauch in dieser digitalen Welt. Und was wir über die NSA wissen, sei bloß die Spitze eines gigantischen Eisbergs, der uns erfrieren lassen wird. Oh, ein Poet, dein Mark. Inga Lürsen zeigt auf das Skript, das jetzt zwischen zwei leeren Weinflaschen liegt. Wolfgang Raupach hat die Geschichte angefangen, sagt sie, und sie zitiert den Titel »Die Schleusenwärter«. Ist das jetzt Mark Twains Geschichte? Das Schlitzohr ist froh, dass ihn der Kriminalpolizist mitgenommen hat aus dem Heuhotel, wo die knotenstockbewehrten Wandergesellen zusammen mit der von ihm vergebens umworbenen Britta und mit dem Polizeischülerkollegen Simon, genannt Zulu, zurückgeblieben sind. Kriminalhauptkommissar Stedefreund hat ihn belehrt. Einfache Körperverletzung gemäß Paragraf 223 Strafgesetzbuch wird gemäß Paragraf 230 Absatz 1 Strafgesetzbuch nur auf Antrag verfolgt. Es sei denn, dass die Strafverfolgungsbehörde wegen des besonderen öffentlichen Interesses an der Strafverfolgung ein Einschreiten von Amts wegen für geboten hält. Das Schlitzohr hat keinen Antrag gestellt. Jetzt sitzt der ohrverletzte junge Mann im realen Büro hinterm Pferdestall des Holländers. Der sitzt auch da. Aber Stedefreund hat ihn zum stummen Zeugen degradiert. Wir können Sie nach Nienburg zur Kripo bringen, ich kann Sie mitnehmen nach Bremen, oder Sie packen hier aus. Oder wieder ab zu Ihren Freunden ins Heuhotel, ergänzt der Holländer als Hilfs-Sheriff. Cornelis, beim nächsten Wort von dir gehst du zu deinen Pferden auf die Koppel. Dann wendet sich Nils Stedefreund dem auf dem Holzstuhl hockenden Polizeischüler zu. Ihr voller Name? Björn Klein. Verwandter mit der großen Kleinfamilie hier in der Region? Der Holländer nickt anerkennend. Stedefreund hat sich offenbar an den letzten Besuch bei ihm erinnert, an seine Mitteilungen über die Rolle des Familienclans. Pitt Klein, das nominelle Oberhaupt, hat den indischen Multimillionär ins Dorf gebracht, den künftigen Bauherrn eines Ayurveda-Wellness-Zentrums im pleitegegangenen Kurhaus von Krähenhorst. »Und Björn Klein will Polizist werden?« hakt Stedefreund nach. Stummes Nicken. »Mit Kfz-Schildern von einem abgefackelten Nienburger PKW als Eintrittskarte?« Stummes Kopfschüttel. »Selber abgeschraubt, selber abgefackelt?« Mehr Kopfschüttel. »Vorsicht, das Ohr«, mahnt Stedefreund und setzt nach. »Gar nicht in Bremen gewesen?« Erneutes Nicken. Die beiden Kfz-Schilder kamen also per Express und dabei lag der Versicherungsschein für eine steile Laufbahn im Polizeidienst. Der Holländer hat was aufgeschrieben und schiebt den Zettel rüber. Stedefreund liest, »Ich sag ja kein Wort, aber der sagt auch nix.« Stedefreund beschließt, den Hilfs-Sheriff nun doch als Stichwortgeber zu nutzen und fragt, »Wieder ab zu Ihren Freunden ins Heuhotel?« Das wirkt. »Nicht per Express.« »Sondern?« »Ich hab nichts abgefackelt. Ich war bloß an dem Abend in Bremen.« »An welchem Abend?« »Die wollen uns hier mit Flüchtlingen Touristen vergraulen.« »Bitte? Was für Flüchtlinge? Was für Touristen?« »Na, Schwarze, Zigeuner oder was weiß ich.« »Touristen? Flüchtlinge!« Björn Klein hat sich jetzt aufgerichtet und beginnt, sich in Rage zu reden. »Endlich kommt Entwicklung ins Dorf und dann wird das gleich wieder kaputt gemacht. Wer wird denn hier für Wellness bezahlen, wenn gegenüber der Müll aus den Fenstern gekippt wird?« »Welcher Müll?« »Sogar der Bürgermeister hat sich dafür stark gemacht, dass das neue Ayurveda-Zentrum nur herkommt, wenn da auch Flüchtlinge wohnen dürfen.« »Schwarze? Zigeuner? Ayurveda ist doch indisch, kommen da nicht Inder?« »Ach was! Wird alles von Weißrussen gemanagt. Die können genauso gut massieren. Und gut kochen können die auch.«
»Und sind auch billiger?«
Björn Klein stoppt seine Tirade und sinkt wieder zusammen. »Wer hat Ihnen denn diesen ganzen Unsinn erzählt?« Kriminalhauptkommissar Stedefreund legt jetzt die beiden Kfz-Schilder auf den Tisch. »Woher haben Sie die? Bestimmt nicht vom Bürgermeister.« Pause. Der Holländer tippt mit ungeduldigem Finger auf seinen Zettel. Kriminalhauptkommissar Stedefreund folgt der indirekten Aufforderung »Oder wieder ab zu Ihren Freunden ins Heuhotel?« Der Holländer schmunzelt. Kriminalhauptkommissar Stedefreund fragt sich, ob er selber noch bei Troste ist. Da sagt das Schlitzohr, »Die haben gesagt, ich soll nach Bremen kommen.« »Wer hat das gesagt?« »Zwei vor der Schule in einem Wagen mit HB-Zeichen.« »Vor der Polizeiakademie?« Das Schlitzohr nickt. »Sie sagten, Sie kämen vom Amt in Bremen und Sie hätten schon mit dem Direktor gesprochen.« »Von welchem Amt in Bremen?«
»Ich weiß das nicht.«
»Kein Ausweis? Sie haben sich keinen Ausweis zeigen lassen?« Stummes Kopfschütteln. Eine Hand fährt unwillkürlich zum bandagierten Ohr. Stedefreund seufzt. »Aber die hatten ja mit dem Direktor gesprochen.« »So wird das nie was mit dem höheren Polizeidienst, Herr Klein. Und in Bremen? Was passierte da?«
»Da brannte das Auto.«
Der Holländer streckt die Arme, klatscht in die Hände und ruft, »Klappe! Ayurveda in Krähenhorst, die 10. Es ist endlich wieder Routine eingekehrt im Tatort-Team. Zunächst mit einem überfälligen Erfahrungsabgleich. Um den Tisch sitzen Inga Lürsen, Nils Stedefreund und Carlsen, dessen Vorname den anderen irgendwie abhanden gekommen ist. Auch Helen Reinders, die Leiterin der Mordkommission, ist dabei. Der Bericht des Kriminalassistenten Carlsen über das Notebook-Desaster in Raupachs kleiner Kulturwohnung vis-à-vis der Bremer Kulturlandschaft ist mit vielsagendem Schweigen zur Kenntnis genommen worden. Aber Kriminalassistent Carlsen wird noch Lorbeer ernten. Das wird er seinem Sohn und Hassan Ahmad zu verdanken haben. Ein Streifenwagen hat inzwischen den Kellner aus dem El Sol abgeholt, ihn erst nach Hause gefahren, um ihn dann als indischen IT-Experten samt seiner Gerätschaft zu Computerforensikern ins TZI an der Bremer Uni zu bringen. Kriminalhauptkommissarin Lürsen hat sich für die kollegiale Runde bei der Tochter das Einverständnis geholt, deren eheliches Verhältnis mit einem US-amerikanischen IT-Spezialisten offenzulegen. Dieser Mark Twain, so ist mit der Leiterin der Mordkommission die hier gültige Version verabredet, lehrt an der Bremer Uni, hält sich in Deutschland unter etwas ungewöhnlichen Umständen auf und bastelt gegenwärtig in London zusammen mit der Raupach-Tochter an der Fortführung einer Raupach-Geschichte. Über diese Geschichte hätten sich Raupach und Mark Twain beim TZI kennengelernt. Der habe sich bei Computerexperten schlau gemacht, eben für diese Geschichte. Inga Lürsen legt das Skript auf den Tisch. Nils Dedefreund liest den Titel vor: Die Schleusenwärter. Carlson sagt plötzlich: Die haben den Raupach umgebracht. Wer? Fragt Stedefreund irritiert. Die Schleusenwärter? Nicht die vom Weserwehr, sagt Carlson und ist in Gedanken beim Gespräch mit Sohnemann. Dann fällt ihm das Treffen mit dem Taz-Reporter ein, die seltsamen Dokumente, die der nach und nach aus seiner Mappe gezogen hatte. Alles etwas, das mit Wolfgang Raupach zu tun gehabt hatte und mit Algorithmen. Die Leute mit den Algorithmen, platzt es dann aus ihm heraus. Bitte? Die Leute mit den Algorithmen, die alles gesperrt haben, was da auf Raupachs Notebook war, der hatte es doch mit Algorithmen. Und Kriminalassistent Carlson erzählt endlich, was ihm schon bei seinen Gesprächen mit den Kneipenbekannten Raupachs im Viertel, später mit seinem internetkundigen Sohn, dann mit dem Taz-Reporter Benno Rademacher als Geschichten aus der Welt der Algorithmen untergekommen war. »Mit Benno Rademacher?«, fragt die Leiterin der Mordkommission. »Sie haben mit dem Taz-Reporter gesprochen?« Carlson beißt sich auf die Zunge. »Haben Sie ihm erzählt, dass Raupach der Tote in der Schleuse war? Waren Sie die Quelle für seinen Artikel?« Kriminalhauptkommissar Stedefreund räuspert sich. Dann sagt er: »War vielleicht taktisch ganz geschickt von unserem Carlson.« Und ohne Pause fährt er fort: »So kam es zu der Pressekonferenz, nicht wahr? Und so kamen wir wieder ins Geschäft. Ich meine, jetzt sind wir wieder die offiziellen Ermittler und nicht mehr diese anonymen Geheimdienstler, die mit amtlichem Bremer Kennzeichen auf dem Lande Eindruck machen und einen Nienburger Polizeischüler verführt haben, beim Abfackeln von Raupachs Auto in Bremen dabei zu sein.« »Wie bitte?« Helen Reinders beugt sich vor. Während Stedefreund nicht bemerkt, dass ihm Carlson dankbar zugrinst, wirft sich nun auch die Kriminalhauptkommissarin für ihren Assistenten in die Bresche. »Unser Carlson hat das hier heute früh beschafft.« Inga Lürsen legt ein Dokument des Straßenverkehrsamtes auf den Tisch und sagt: »Es belegt, was Dedefreund als Information von diesem Polizeischüler herausgefunden hat. Der ist übrigens bis auf Weiteres im Gewahrsam unserer niedersächsischen Kollegen.« Stedefreund greift nach dem Dokument, an das die Fotografie eines Fahrzeugs geheftet ist. Er berichtet: »Der junge Mann behauptete, auf dem Hof der Nienburger Polizeiakademie von zwei Männern angesprochen worden zu sein. Die hätten ihn zuerst nach seiner Meinung über Asylanten im Allgemeinen und dann über das eventuell in Krähenhorst geplante Flüchtlingsheim im Besonderen ausgefragt. Als er anfangs, wie er sagt, selbstverständlich politisch korrekt geantwortet habe, hätten die beiden Männer ihm Fotos gezeigt, die bei rechten Rockerveranstaltungen im niedersächsischen Walsrode gemacht wurden. Auf einem war er mit anderen zu sehen, alle hatten die Arme zum Hitlergruß gehoben. Aber das habe er doch bloß mitgemacht, so hat er mir das gesagt, und wohl auch denen, weil er Informationen in dieser Rockerszene für den Verfassungsschutz sammeln sollte. Das müssten doch Ihre Kollegen wissen.« »Was? Der ist ein V-Mann?« fragt Helen Reinders. V-Mann und Polizeischüler, antwortet Inga Lürsen und nimmt Stedefreund das Dokument aus der Hand. Und das hier hat Carlsen besorgen können, weil der jetzt wohl aussichtslose Polizeischüler immerhin Merx im Kopf hatte. Er hat sich das Bremer Kennzeichen gemerkt und die Tatsache, dass da noch ein Dritter dabei war, hinterm Lenkrad dieses Autos, wohl als Chauffeur des Bremer Landesamtes für Verfassungsschutz. Das Auto jedenfalls gehört in deren inoffiziellen Fuhrpark. Und die anderen beiden Männer? Vielleicht hatten wir schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, sie sogar hier im Büro getroffen zu haben, sagt Inga Lürsen. Die beiden vom BND? Stedefreund hebt die Schultern. Wir können das mit Sicherheit nicht sagen. Der Polizeischüler hat zwar ein gutes Nummerngedächtnis, aber bei Gesichtern hat er es nicht so. Das sagen uns wenigstens die niedersächsischen Kollegen, die es mit einem Phantomzeichner versucht haben. Und bei uns haben die sich ja auch nicht vorgestellt. Das wird insgesamt schwierig, sehr schwierig, sagt die Leiterin der Mordkommission. Ich erinnere daran, wie das schon in einem anderen Fall gelaufen ist. Laut Staatsanwaltschaft Bremen bestand zum Beispiel vor ein paar Monaten der hinreichende Tatverdacht, dass ein Mitarbeiter des BND sich der Beihilfe zum Verstoß gegen das Außenwirtschaftsgesetz strafbar gemacht hat, so unser Oberstaatsanwalt Klingenberg. Ermittler forderten vom BND die Herausgabe des Klarnamens. Der BND-Mitarbeiter mit dem Tarnnamen Hollmann soll der inzwischen pleite gegangenen Bremer Reederei Beluga Tipps gegeben haben, wie man einen Waffentransport schwerer Panzer von der Ukraine nach Myanmar abwickeln könnte, ohne dabei rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Zum Zeitpunkt des Waffentransports 2009 gab es ein EU-Embargo gegen Myanmar wegen Menschenrechtsverletzungen. Laut Staatsanwaltschaft bestand zwischen dem BND-Mitarbeiter und der deutschen Reederei ein jahrelanger intensiver E-Mail-Verkehr. Fassen wir zusammen, schlägt Kriminalhauptkommissarin Lürsen vor. Das ist jetzt eine Vorlage für den Polizeipräsidenten und für den Innensenator. Helen, du solltest uns rasch bei beiden einen Termin verschaffen. Die Autoren dieser Geschichte, das sind Staatsfeinde, keine Staatsschützer mehr. Und ich, sagt Kriminalassistent Carlsen, liefere den Beweis. Den Beweis hat Carlsen die Idee von Hassan Ahmad verschafft. Unmittelbar nach ihrem gemeinsamen Balkonerlebnis hatte der ausgepackt. Dort drüben gibt es Überwachungskameras, hatte er gesagt. Das ist nicht ganz legal. Die sind nämlich versteckt angebracht. Kein öffentlicher Hinweis darauf. Ich habe dabei helfen müssen. Die Sicherheitsfirma hatte keine Lust, uns monatelang zu bezahlen. Also haben sie auf allen Etagen der Hochgarage solche Kameras installiert. Verbunden in Echtzeit mit ihrer Zentrale. Aber alles ist natürlich aufgezeichnet worden und wird immer noch aufgezeichnet. Kriminalassistent Carlsen hatte umgehend einen Streifenwagen zum Hillmannplatz beordert. Jetzt sitzt er mit dem Kollegen Stedefreund an einem Computer im Kommissariat 31 der Bremer Kriminalpolizei und wertet die sichergestellten Aufzeichnungschips aus. Und sie werden fündig. Es ist eine einfache Angelegenheit. Die Überwachung überführt die Überwacher. Die beiden Männer, die Raupachs Balkonwohnung vom Dach der Hochgarage beobachtet und von dort dessen Notebook lahmgelegt hatten, sie sind auf den Überwachungsvideos im Detail zu erkennen, als sie in Eile auf der obersten Etage in einen Wagen steigen. Und Kriminalhauptkommissar Stedefreund freut es besonders, als er auch das Kennzeichen dieses Wagens wahrnimmt. Das Schlitzohr, wiederholt er die Worte seiner Kollegin, hatte einen guten Merx. Und, fügt er hinzu, Sie, Carlsen, haben bei mir ein Stein im Brett. Als Carlsen allein ist, zückt er sein Smartphone und tippt den Spruch ein. Als Antwort liest er, bei jemandem sehr beliebt sein, bei jemandem viel gelten, bei jemandem großes Ansehen genießen, von jemandem geschätzt werden, jemandes Wohlwollen genießen, von jemandem bevorzugt werden. Im Abgang sind Kriminalhauptkommissar Stedefreund die Überwachungsbilder nicht aus dem Kopf gegangen. Wo habe ich die Männer schon einmal gesehen? Fragt er sich. Es ist heikel, aber die Standbilder aus den Aufzeichnungen der Überwachungskameras helfen. Und das ist wichtig, denn der Innensenator hat nicht bloß den Polizeipräsidenten in die Runde gebeten, sondern auch den Chef des Bremer Landesamtes für Verfassungsschutz. Der kann sich nicht der Erkenntnis verschließen, dass ein auf seine Behörde registriertes amtliches Fahrzeug für die Flucht zweier IT-Spezialisten vom Dach der Hochgarage benutzt wurde. Er kann allerdings beteuern, dass diese beiden nicht seiner Behörde angehören. Außerstande sieht er sich zu bestätigen, dass dasselbe Fahrzeug benutzt wurde, um einen niedersächsischen Polizeischüler und Verbindungsmann des Verfassungsschutzes zu einem Brandanschlag nach Bremen zu locken. Der Innensenator hat, wie er jetzt sagt, die Faxen dicke. Ich habe mich erst vor ein paar Monaten von diesen ach so zuverlässigen Quellen düpieren lassen. Die Leiterin der Bremer Mordkommission und ihre Kriminalhauptkommissarin, beider oberster Chef, sowie ein verdatterter oberster Verfassungsschützer nicken in Erinnerung an die Pleite, die Bremens Fahnder bei der Jagd nach angeblichen islamistischen Terroristen erlebt haben. Ich lasse mich jetzt nicht nochmal vorführen. Und der Senator belegt, dass er eins und eins zusammenzählen kann. Nach Ihren Darlegungen stellt sich für mich dieses Desaster so dar, meine Damen und Herren. Und nichts von dem, was ich jetzt sage, verlässt diesen Raum ohne mein Einverständnis, ist das klar? Die Leiterin der Bremer Mordkommission und ihre Kriminalhauptkommissarin, beider oberster Chef sowie der oberste Bremer Verfassungsschützer, nicken. Also, es gab offensichtlich gar keinen Anschlagsversuch am Weserwehr, aber es gab einen toten Journalisten in dieser Schleuse. Er wurde mit falscher Identität ausgestattet. Von wem? Zu welchem Zweck? Der Innensenator wendet sich an den Verfassungsschutzchef. Es waren nicht Ihre Leute, die da auf den sichergestellten Bildern aus der Hochgarage zu sehen sind, sagen Sie? Kriminalhauptkommissar Stedefreund räuspert sich. Ich habe die Aufzeichnungen zusammen mit einem Kollegen ausgewertet. Es sind definitiv auch nicht die beiden BND-Leute, die bei uns im Kommissariat aufgetaucht waren, Herr Senator. Also was, hatten wir Besuch aus Übersee? Wie kommen Sie darauf, Herr Senator? Fragt der verdatterte oberste Bremer Verfassungsschützer. Eins und eins. Es scheint ja wohl um das Notebook dieses toten Journalisten zu gehen. Was war da drauf, dass er sterben musste? Und er musste ja wohl sterben, weil eben nur dieses Notebook Zugang zu Informationen erlaubte, die irgendwo, wie heißt das, in einer Wolke stecken. Auf einem Server, der nur von einer Anwendung auf diesem Notebook über das Internet angesteuert werden kann, assistiert Kriminalhauptkommissar Stedefreund und fährt fort. Und das war eben den Verfolgern Raupas nicht mehr zugänglich. Er hatte es verliehen, danach hatten wir es. Und als wir es benutzen wollten, haben sie den Zugang zerstört. Doch offenbar mit einer Logistik, die nach NSA stinkt, Herr Kollege, raunzt der Senator in Richtung Verfassungsschutz. Aber was schlimmer ist, Ihr Amt scheint auch noch geholfen zu haben, einen Plan C vorzubereiten, für den Fall, dass Plan B schief geht, nämlich den Tod des Journalisten mit einem geplanten Terroranschlag in Verbindung zu bringen. Da ist dieser V-Mann, dieser Nienburger Polizeischüler, als rechtsradikaler Autozündler in Stellung gebracht worden, diese ganze unappetitliche Flüchtlingskiste da auf dem Dorf, als Rächer vom Lande, der den Initiator eines Flüchtlingsheims beseitigt haben soll. Meine Damen und Herren, der Senator wischt sich den Schweiß von der Stirn. Wer waren die beiden Männer auf der Hochgarage? Sie haben die Bilder. Ist das schon eine Fahndung veranlasst? Schon veranlasst, bestätigt Kriminalhauptkommissarin Lürsen. Und ich fliege mit der Abendmaschine nach London. Sie hörten die Folge 9 von Der Schlüssel zur Welt und das springende Pferd. Eine Tatort-Collage von und mit Klaus-Jürgen Schmidt.